Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute geht es um ein Thema, das alle, aber nun wirklich alle, etwas angeht, denn jeder, eigentlich alle, haben ein Handy und fragen sich die ganze Zeit, benutze ich das viel zu viel? Ist das eigentlich noch normal oder bin ich schon süchtig? Es geht also heute um das Thema, kurz gefasst, Handysucht. Und dazu habe ich eine Expertin eingeladen. Und diese Expertin ist zufälligerweise meine Nichte Olivia. Olivia Genauert, wie schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich, vielen Dank.
Du bist Psychologin, das erzählst du uns gleich, aber wir fangen mal an mit einer Frage, bei der ich mich aber auch gleich frage, ist sie nicht richtig doof? Aber ich stelle sie trotzdem und dann kannst du sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Weißt du, wie oft du heute, wir sind jetzt am Montag, es ist 11:30, wie oft du heute schon auf dein Handy geguckt hast und wie viel Zeit du dort verbracht hast?
Ich könnte jetzt natürlich nachgucken, was meine Bildschirmzeit ist. Sonst würde ich sagen, um die 25 Mal. Grob geschätzt.
Ganz schön viel.
Ja.
Oder vielleicht auch nicht. Sag doch nur einmal kurz, ich kenne dich ja, aber die uns zuhören noch nicht. Mhm. Wer bist du und warum hast du mit diesem Thema zu tun?
Genau, ich bin Olivia Genauert, bin Psychologin, habe Bachelor und Master Psychologie studiert und im September meinen Masterabschluss gemacht, September letzten Jahres, und mache seit Oktober 24, jetzt seit mehr als einem halben Jahr, die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin im Gebiet der Verhaltenstherapie.
Und Verhaltenstherapie hat natürlich viel mit Thema Sucht zu tun, mhm, könnte ich mir vorstellen. Und du hattest mir, das ist jetzt auch schon vielleicht 2-3 Monate her, einen ersten Vortrag von dir geschickt, eine Präsentation. Da hattest du dich mit dem Thema beschäftigt, aber du hast es nicht Handysucht genannt. Ich glaube, das ist ja ein ganz unwissenschaftlicher Terminus. Wie kam es dazu, dass du dich jetzt nach deinem Studium wissenschaftlich mit dieser Lebensfrage beschäftigst?
Ich habe im Bachelor schon angefangen, meine Bachelorarbeit in einem Projekt zu schreiben. Das heißt SCARVIS, das ist Stepped Care Ansatz für internetbezogene Süchte. Und internetbezogene Süchte würde man jetzt mittlerweile Internetnutzungsstörung sagen, weil es irgendwie viel halt um die Definition geht. Ist es eine Sucht, ist es eine Verhaltenssucht und viel Uneinigkeit herrscht. Genau, und deswegen habe ich da im Rahmen meiner Bachelorarbeit eine Betroffene begleitet im Rahmen von einer Online-Therapie, die abhängig waren von verschiedenen Ausprägungen der Internetsüchte, zum Beispiel Computerspiele oder Online-Pornografie oder verschiedenste Sachen, und bin dann in dem Projekt geblieben und habe meine Masterarbeit auch da drin geschrieben und habe mich da auf die Video- und Streaming, also vor allem so Netflix und andere Themen, mich damit vermehrt beschäftigt. Und jetzt wollen wir, weil es uns großen Spaß gemacht hat und wir es super relevant finden, noch weiter damit forschen und probieren da gerade ein Projekt in die Wege zu leiten.
Das ist ja interessant. Das ist erstmal ein Thema, das irgendwie alle angeht. Jeder beschäftigt sich damit, fragt sich, bin ich jetzt eigentlich noch normal oder schon gestört? Mhm. Dann gibt es natürlich eine riesen Mediendebatte darüber, mit der Dramatisierung, die damit zusammenhängt und so weiter. Die Wissenschaft ist ja immer ein bisschen langsamer und auch ein bisschen langweiliger und haut nicht gleich große Thesen raus. Deshalb ist ja der Sinn der Sache, dass ich dich heute mal einlade, damit, mhm, man ein bisschen einen Blick kriegt. Muss man erstmal, glaube ich, ja, wie das gut wissenschaftlich der Fall ist, erstmal die Begriffe klären. Also du hast jetzt das schnelle Wort Handysucht abgelöst durch internetbezogene, mhm, Störung oder Internetnutzungsstörung. Mhm. Wie würdest du denn das jetzt definieren? Warum kommst du jetzt auf so einen abstrakten Begriff? Oder warum würdest du jetzt den gleich jetzt nicht mit dem Begriff Sucht kommen?
Also es ist schon definiert mittlerweile, das weiß man, als Verhaltenssucht. Und eine Verhaltenssucht ist definiert in einem, es gibt ja verschiedene Diagnosemanuale. In Deutschland gibt es das ICD-10, da stehen alle Erkrankungen, die es gibt. Und das ist so unser Hilfsmittel zur Definition, welche Störungen gibt es, wie sind diese definiert. Und da würde man die Handysucht, Pornografiesucht, Instagramsucht,
Spielsucht,
genau. Mhm. Das würde man alles unter dem großen Begriff der Verhaltenssüchte, also in die Kategorie der Verhaltenssüchte einordnen. Und das sind schon ja auch Süchte, steckt ja auch im Namen, die aber eben nicht substanzbedingt sind, also nicht irgendwie wie Cannabis, sondern eben einem Verhalten zuzuordnen sind, was einen immer wieder belohnt und dann langfristig negative Konsequenzen hat.
Genau, es ist ja, ich versuche das nur mal zu verstehen, Verhaltensforschung ist eben nicht, dass du durch das Suchtmittel, keine Ahnung, durch Alkohol oder Cannabis eine Substanz eingeführt bekommst, die dir eine Belohnung verschafft, nämlich einen Rausch, sondern du bekommst, indem du dein Verhalten in dieser Weise steuerst, immer wieder Belohnung für das Verhalten.
Genau.
Also du hast die Substanz eigentlich im Kopf.
Genau, und es wird schon auch, also das weiß man auch, dass es ähnlich ist wie zum Beispiel beim Konsumieren von Alkohol, das, was auch im Kopf ausgeschüttet wird, also immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird, wenn ich zum Beispiel, also bei Computerspielsucht, das ist so in dem Rahmen die untersuchte Sucht, dass wenn du zum Beispiel deinen Avatar dann wieder auf dem Bildschirm siehst oder so, dass dann in deinem Kopf so eine Belohnung ausgeschüttet wird. Fast ähnlich wie wenn du halt an einem Joint ziehst oder so. Bloß eben, dass du keine Substanz zu dir nimmst, sondern das Verhalten an sich diese suchtartigen Mechanismen auslöst.
Dopamin ist ja erstmal Dopaminausschüttung ein natürlicher Vorgang. Mhm. Das hat man ja auch beim Sport. Mhm. Sportsucht gibt es vielleicht auch, aber das ist immer, lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Erstmal ja ganz normales Regulieren des Körpers. Was als gut empfunden wird, wird belohnt. Wo wird es zur Störung und wo ist dann nochmal von der Störung zu unterscheiden die Sucht?
Mhm. Also ich würde sagen, Störung, es gibt ja viele verschiedene psychische Störungen und eine Kategorie davon sind Süchte. Und dann muss man eben schauen, es gibt ja dann häufig zum Beispiel in diesem ICD-10 gibt es eine Anzahl von Kriterien. Das ist jetzt aber sehr...
Das ist ein bisschen viel.
Genau, das ist so sehr wissenschaftlich ausgedrückt oder auch hilft uns eher, dann, um dann tatsächlich eine Diagnose zu stellen. Aber was man so als auch Betroffener merkt, dann würde man sprechen von einer Störung oder einer Sucht, wenn, da spricht man immer von funktionellen Beeinträchtigungen. Also wenn ich zum Beispiel nicht mehr es schaffe, aufgrund meiner Instagram-Nutzung, die immens ist, wenn ich es nicht mehr schaffe, dadurch in die Schule zu gehen, meine Freunde und Freundinnen zu treffen oder wenn ich selbst merke, okay, mir selbst geht es damit nicht gut, ich bin belastet. Also das sind so die zwei Kriterien, dass man sagt, okay, es führt wirklich zu negativen Konsequenzen und oder man die Person ist selbst dadurch stark eingeschränkt und ist belastet aufgrund dieser Nutzung.
Das ist ja etwas, was man bei sich selber auch kennt.
Ja.
Also bin ich jetzt zu viel an dem Gerät, kann ich mich, keine Ahnung, mache ich mir noch was Leckeres zu essen? Wie ist es mit der Körperhygiene? Ja. Mache ich noch Sport? Mache ich noch andere Dinge? Mhm. Das ist ja etwas, was jeder für sich nachvollziehen kann. Das ist ja erst noch eine Störung. Sucht heißt dann, ganz unwissentlich geworden, dass ich das gar nicht mehr abstellen kann?
Genau, so ein Verlust von Kontrolle. Also, dass ich das Gefühl habe, ich kann meinen Konsum, Konsum in jeglicher Hinsicht, kann den nicht mehr kontrollieren. Und auch häufig, was ja damit einhergeht, sind Entzugssymptome. Also wenn ich nicht mehr zugreifen kann auf das Medium, dass ich dann merke, ich bin angespannt, ich bin gereizt, mir fehlt extrem was. Und das ist natürlich auch ganz wichtig zu unterscheiden dann von substanzabhängigen Süchten wie Alkohol, dass da gibt es ja häufig einen körperlichen Entzug. Und bei Verhaltenssüchten würde man dann eher von so einem psychischen Entzug sprechen.
Man fühlt sich richtig unwohl, man wird aggressiv. Okay. Mhm. Ich finde es sehr interessant, wie du es immer andeutest, wir gehen da ja gar nicht in die Tiefe rein, wie man eben doch so etwas, was im allgemeinen Bewusstsein wie da ist, dann doch nochmal sehr präzise versucht zu definieren und dann verschiedene Kriterien zu entwickeln, mit deren Hilfe man dann mit Betroffenen sprechen kann und das sortieren kann. Kann man das dann eigentlich auch messen? Also... Das machst du wahrscheinlich nicht, dass du Hirnströme oder Dopaminausschüttung misst. Gibt es da sowas, dass man das wirklich sagen kann, das ist jetzt eine ganz, ganz schlimme Sucht oder das ist eine Geht-so-Sucht oder das ist so Mittel oder ist das eigentlich nicht möglich?
Ich glaube, so richtig messbar ist es nicht. Ich glaube, dieses Messen ist hilfreich, um zu verstehen, wie entsteht eine Störung. Also zum Beispiel, dass man weiß, okay, wenn ich auf Instagram gehe, passiert wirklich was in meinem Kopf. Also es entsteht was, Dopamin wird ausgeschüttet, das kommt dann irgendwann zu einem Ungleichgewicht. Aber es gibt halt Fragebögen, die die Art oder die ja, die Schwere der Symptomatik, würde ich sagen. Also wie doll ist jemand davon betroffen, die kann man schon messen. Wobei da auch aber immer ganz wichtig ist, das dürfte, darf nie das einzige Urteil sein. Also jetzt so ein Selbstfragebogen im Internet würde nicht ausreichen, um zu sagen, ich bin davon betroffen oder ich leide darunter. Sondern da ist ganz wichtig, dass man immer mit Fachkräften spricht und auf jeden Fall sich ein klinisches Urteil einholt und zum Beispiel mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten spricht und sagt, okay, was ist hier eigentlich vorliegend? Ist es wirklich das? Ist es vielleicht auch was anderes? Also da würde ich sagen, messbar schwierig. Man kann so ein bisschen, es gibt Hilfsmittel wie Fragebögen oder strukturierte Interviews, aber der klinische Eindruck ist dabei immer ganz, ganz wichtig.
Und gibt es sowas, da reden wir immer in der Klimadiskussion drüber, dass es so Kipppunkte gibt. Also es ist ja was Graduelles. Mhm. Es ist ja jetzt nicht Fentanyl oder irgendwie Crack, wo du, ich als Laie denke, nimmt man einmal, ist man abhängig. Mhm. Sondern da gibt, das ist ja ein gleitender Prozess. Guck dir so drauf, ob es so bestimmte Punkte gibt, wo sich richtig qualitativ was ändert, oder sind solche Kipppunkte gar nicht so sinnvoll bei eurer Betrachtung?
Schon glaube ich, dass es sinnvoll ist. Also es hat sich auch gezeigt, man könnte ja denken, das dachte ich auch am Anfang, okay, wenn jemand 9 Stunden am Tag am Handy ist, dann ist er stärker betroffen. Oder man sagt, okay, 5 Stunden geht noch und ab 6 Stunden ist dann irgendwie doof. Und das hat sich gezeigt, dass allein die Nutzungszeit, also wie viel bin ich am Handy oder auf der Plattform, dass das nicht ausreicht als Indikator zu sagen, jemand ist davon betroffen oder der ist jetzt doller krank als der andere, sondern man würde sich da immer eher so dann anschauen, okay, wie gut konntest du es bisher noch handeln? Also wie gut konntest du trotz 6 Stunden Handyzeit zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, deine sozialen Kontakte pflegen? Was mir dabei aber gerade noch bei der Frage eingefallen ist, also es ist ja ganz häufig so, dass auch Verhaltenssüchte oder jetzt vor allem die Internetnutzungsstörungen mit anderen Störungen einhergehen. Also dass man sagt, es liegen 2 Störungen vor, wie zum Beispiel dann auch noch Depression oder eine Ängstlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es da dann so Kipppunkte gibt. Und das probiert man auch in der Therapie immer herauszufinden. Was war vorher da und was hat dann was ausgelöst? Also war zum Beispiel, häufig berichten dann Betroffene oder PatientInnen berichten, dass das so ein schleichender Prozess war, dass sie dann gemerkt haben, okay, mir geht's nicht gut, ich ziehe mich zurück, ich nutze das Internet mehr, spiele mehr Computerspiele. Und da, glaube ich, gibt es dann so Kipppunkte, dass man merkt, okay, die depressive Symptomatik war so stark, dass dann die andere so doll zugenommen hat, dass es dann zu einer Verhaltenssucht wurde.
Ja, ich kenne das so ein bisschen aus dem Thema eben Substanzabhängigkeit, die ja ganz häufig nicht beginnt als Genuss, sondern als Selbstmedikamentierung. Mhm. Also Menschen haben eine psychische Belastung, ich will gar nicht von Krankheit sprechen, eine Ängstlichkeit oder eine depressive Phase und beginnen das, bevor sie dann eben zur Therapeutin, zu dir gehen, wenn du dann mal fertig wirst, beginnen dann einfach mal zu trinken oder irgendwie das zu deckeln. Und dann hat man eben jetzt nicht nur das Problem, da wird eine Substanz falsch eingesetzt, sondern das ist verbunden mit einer psychischen anderen Thematik. Das kenne ich so vom Alkohol. Nicht? Man trinkt dann und dann ist das gedämpft oder man zieht sich einen Joint rein. Mhm. Das kann natürlich aber bei Verhaltenssüchten ganz genauso passieren. Da ist noch ein anderes Thema und das wird damit verknüpft.
Mhm. Genau.
Was ich für mich selber so schwer finde, mir da ein Urteil zu bilden, ist, dass dieses Thema, wie alle diese Suchtthemen, gerade wenn sie sozusagen medial verhandelt werden, sehr schnell sehr dramatisch werden. Mhm. Und dann kommen allerlei Gedanken und Ängste, vor allen Dingen, wenn es dann zum Beispiel, man denkt an die eigenen Kinder, hat man ja sowieso als Vater immer so einen kleinen Kontrollwunsch. Mhm. Und was machen die denn da? Und entgleitet einem die ganze nächste Generation? Also da gibt es ja sehr stark Dramatisierung. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch hier das Gegenteil, dass man es bagatellisiert, kleinredet, war schon immer so, mit jeder neuen Technik passiert was Neues, die Alten verstehen es halt nicht. Wenn du jetzt nicht nur auf jetzt einzelne Betroffene schaust, mit denen du arbeitest, da kannst du dir ja mit deiner Ausbildung und den Tools, die du hast, ja ein Urteil bilden. Aber wenn du so generell guckst, wie wir in Deutschland jetzt oder in deiner Freundesgruppe darüber sprechen. Fällt es dir da leicht, ein Urteil zu finden, wie schlimm das ist oder wie normal? Oder schwankst du da selber auch hin und her?
Ich schwank da auch extrem selber hin und her, weil es ist ja zum Beispiel einfach super gesellschaftlich akzeptiert, anders als substanzbezogene Süchte. Klar, Alkohol ist auch in Deutschland vor allem extrem gesellschaftlich akzeptiert. Aber am Handy sein, wenn wir uns in der U-Bahn angucken oder umschauen, dann denke ich mir auch immer, oh, alle sind am Handy, 30 Minuten, alle. Also das finde ich dann irgendwie, belastet mich dann fast schon immer richtig, dass ich so denke, oh Mann, guck doch mal raus. Und ich glaube, das ist auch, das wird auch in der Forschung ganz viel thematisiert, also bloß nicht überpathologisieren, also schlimmer machen, als es tatsächlich ist, aber halt auch total ernst nehmen. Und ich glaube, so ein allgemeingültiges Urteil dazu treffen, ist super schwierig. Und was ich ganz wichtig finde, ist immer zu schauen, was steckt denn dahinter? Haben die einfach richtig Spaß am Computerspielen und treffen da auch ihre Freunde? Und es ist ein Hobby, was sie aber auch, wenn sie im Urlaub sind, irgendwie dann ganz gut wieder aus der Hand lassen können. Oder ist es, was ist denn die Funktion? Also was ist die Funktion von dieser Nutzung jetzt gerade? Ist es etwas, um meine Emotionen zu steuern, zu regulieren, um mich abzulenken? Und da ist halt das Internet so schnell verfügbar, also wir können ja immer einfach an unser Handy greifen, dass wir da, glaube ich, ein gutes Auge drauf haben müssen, was steckt dahinter, was ist die Funktion davon? Und darüber auch dann, ja, also auch probieren, regelmäßig Aktivitäten komplett ohne Internet, sowas wie Sportangebote oder Malen so extrem zu fördern bei Kindern.
Ja, ich habe jetzt zwei Assoziationen. Das erste ist, ich habe bei mir selber auch gemerkt, ich fahre viel öffentlichen Nahverkehr, Fernverkehr. Und da wartet man immer auf dem Bahnsteig oder sitzt da. Und das ist dann manchmal auch echt langweilig. Und da ist eben Handy, ich lese dann Nachrichten, wunderbar, um diese Zeit zu überbrücken und totzuschlagen. Da habe ich mir gedacht, das ist aber auch echt nervig eigentlich, was du da machst. Und habe dann mal angefangen, klappt nicht immer, aber gerade so, wenn ich in der U-Bahn oder so oder im Bus fahre, eben sehr dezidiert der Einzige zu sein, der nicht aufs Handy guckt. Manchmal, wenn der Bus ganz voll ist, gucke ich dann natürlich heimlich, was die anderen sich da so reinziehen und bin erstaunt, was für ein Müll, also so erscheint es mir, was für Bilder und wie schnell das da so also hin und her gesäppt wird. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja so, als ob du Leuten zuguckst, die ganz schlechtes Essen in sich reinbrettern. Und bin ich mal ganz ehrlich, ich will bei der Linie bleiben, in Bus und Bahn nicht mehr so viel aufs Handy zu gucken. Eine zweite Assoziation, die mir einfällt, ich habe vor einem Jahr in meiner alten Gemeinde, mache ich manchmal so Gespräche und habe ein Gespräch mal gemacht von letztes Jahr mit einem Psychiater und einem ehemals, also einem Heroinsüchtigen. Und der Psychiater, ganz toller Typ, sagt, das war so sein Hauptcredo, das er uns mitgegeben hat, nicht auf die Substanzen gucken, sondern auf die Menschen. Also das Thema der Sucht ist nicht die Substanz. Da ging es vor allem darum, ist jetzt Cannabis ganz schlimm und ist das schlimmer als Alkohol oder nicht? Ich sagte, das ist jetzt gar nicht so relevant. Ist jetzt nicht unwichtig, aber es ist jetzt nicht der Hauptpunkt. Das Entscheidende ist aber nicht die Substanz, die man zu sich nimmt, sondern die Bedürftigkeit oder die Problematik, die dazu führt. Würdest du das für Verhaltensstörungssüchte genauso sagen?
Schon auf jeden Fall, weil ich glaube auch, man kann das gar nicht so richtig trennen. Das probiert man ja auch in der Forschung immer so ganz künstlich und das finde ich gar nicht so sinnvoll, dass man sagt, okay, was ist jetzt der Unterschied von jemandem, der eine Instagram-Sucht hat oder eine TikTok-Sucht? Also es sind halt beides zwei Plattformen, wo relativ ähnliche Sachen passieren. TikTok ist ja auch nochmal irgendwie heiß diskutiert und schon auch sehr, sehr viele Mechanismen, glaube ich, die man nicht versteht. Aber ich glaube auch so ein bisschen, dass führt ein bisschen in eine Sackgasse. Also ich glaube, es ist wichtig, sich die Mechanismen anzuschauen. Es ist natürlich auch ein riesiges wirtschaftliches Interesse hinter diesen ganzen Plattformen, vor allem Computerspiele, soziale Medien. Also da steckt unfassbar viel Geld dahinter. Und das einzige Ziel von den Leuten dahinter ist ja, das uns länger dabei zu behalten. Also uns länger, öfter, mehr auf TikTok, Instagram an Computerspiele zu binden. Deswegen glaube ich, ist es zu einem Teil auch wichtig, sich das anzugucken. Was gibt es für Mechanismen? Wie kann man diese dann in der Therapie irgendwie besprechen, angehen, berücksichtigen. Aber ich glaube auch, dass ganz, ganz wichtig ist, und da spricht man in der Verhaltenstherapie immer von einem Suchtdreieck, also dass diese drei Sachen wichtig sind. Einmal dieses Suchtmittel und dann finde ich auch, der größte, wichtigste Punkt ist aber das Individuum, also die Person, die mit welchen Bedürfnissen sie, mit welch, also wo, wie entwickelt sich bei ihr die Störung und warum? Und warum, dann ist, glaube ich, auch wichtig zu berücksichtigen, okay, warum hat sie jetzt nicht angefangen zu kiffen, sondern vielleicht exzessiv Computerspiele zu spielen, dass man das probiert zu verstehen, um dann auch das entsprechend behandeln zu können. Aber ganz doll halt schauen, genau, was sind die Schwierigkeiten, die dem zugrunde liegen. Und um zu vervollständigen, der dritte Punkt ist natürlich auch noch die Umwelt in diesem Suchtdreieck, dass man sagt, okay, was ist in meiner Familie viel, was ist in meiner Peer Group viel, also bei meinen FreundInnen, und deswegen sind ja auch Kinder und Jugendliche viel von Verhaltenssüchten betroffen, oder bei denen ist ein extrem großes Thema, weil es halt in der Schule auch mittlerweile schon total viel Thema ist, alle ein Handy ja mittlerweile haben, sehr früh, dann natürlich die Corona-Pandemie auch da total reingespielt hat, dass die Kinder isoliert waren und ja auch über soziale Medien dann miteinander interagiert haben.
Und was ist jetzt der eigentliche Trick bei jetzt Plattform? Lassen wir mal Computerspiele vielleicht mal weg, aber jetzt bei Instagram und TikTok. Was ist der eigentliche Trick, der dazu führt, dass die Nutzung exzessiv wird?
Was der Trick ist von der Plattform?
Von der Plattform. Ist es so, dass du immer eine Resonanz bekommst? Mhm. Oder, also das eine ist ja, das ist unterhaltsam, man kann ständig was Neues gucken. Das ist, man ist ständig abgelenkt, zerstreut. Das andere ist aber auch, dass man ja... Ich theoretisiere, weil ich da gar nicht drauf bin, dass du ständig eine Rückmeldung bekommst. Du kriegst immer ein Feedback, du wirst immer, kannst dich gesehen fühlen. Ist es sowas oder ist es noch was anderes?
Ich glaube, das spielt eine große Rolle, wobei ich aber auch, es gibt ja Leute, die zum Beispiel nichts posten und die sind trotzdem super viel auf Instagram. Also die warten jetzt, glaube ich, nicht auf, bis sie ein Like bekommen, sondern ich glaube einfach, es ist so schnell verfügbar wie nichts anderes. Du gehst innerhalb von wahrscheinlich einer halben Sekunde bist du auf dieser Plattform und kannst all deine Gedanken abschalten, dich ablenken und hast die ganze Zeit irgendwie einen neuen Input. Also vor allem, glaube ich, so diese Reels, also diese Kurzvideos, du musst einen Swipe nur mit deinem Finger machen und du hast alle 5 Sekunden was Neues. Musik, Bilder, kreative Ideen, sind ja auch coole Sachen, die auf Social Media passieren. Ich will es überhaupt nicht verteufeln. Aber es ist so schnelllebig und ich glaube, das macht uns so abhängig, weil wir wissen und unser Gehirn sich merkt, okay, wenn du das machst, du bist abgelenkt, du hast positive Emotionen, dir geht's gut, du hast gerade irgendwie keine Schwierigkeiten.
Ja, ja, man ist halt ständig immer woanders. Ist ganz lustig, ich las vor kurzem einen schönen Aufsatz, der beschrieb, dass im Bewusstsein es um 2 Dinge geht, Information und Aufmerksamkeit. Und früher war das Problem Information, bis man eine Information bekam, bis man ein Buch bekam, bis man eine coole Platte bekam, hat das ewig gedauert. Und was es im Übermaß gab, war Aufmerksamkeit. Heute umgekehrt, Information gar kein Problem, wie du schon gesagt hast. Wikipedia oder eine künstliche Intelligenz, will ich noch gar nicht darüber sprechen. Du kriegst sofort alle Informationen, die du brauchst, musst null mehr warten. Aber Aufmerksamkeit ist das Problem. Auch die Frustration auszuhalten. Ich muss warten, bis was kommt. Und dann habe ich aber auch, wenn ich was habe, dann kann ich das nachklingen lassen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Aspekt. Diese ganzen Informationen, die ich mir da besorge, die können ja gar nicht bei mir irgendwie einlisten.
Es sind zu viele, um dass sie gespeichert werden.
Ja, ja, und dann bleibt, dann hat man dieses, aber das ist, gehört ja vielleicht auch schon, vielleicht ist das auch so ein Suchtindikator, dass man danach sich so leer fühlt.
Und ich glaube, das ist dann wieder so ein Teufelskreis eigentlich. Du hast irgendwelche Emotionen, die du vermeiden willst. Dann vermeidest du sie, indem du die Reels auf Instagram anguckst. Dann lässt du, also dann irgendwann hört die Nutzung auf, dann kommen diese Emotionen wieder. Dann weißt du, okay, das hat mir damals geholfen, ich mach's wieder. Und dann verstärkt sich das so in einem Kreislauf immer, immer weiter. Und dadurch wird dann halt auch, das ist auch ein ganz klassisches Modell, um Suchtentstehung zu definieren oder auch Betroffenen zu erklären oder mit denen gemeinsam zu erarbeiten, dass das so immer schlimmer wird. Und dann bin ich nicht mehr 2 Stunden auf Instagram am Tag, sondern 3. Und dann habe ich noch mehr negative Konsequenzen, weil ich habe jetzt die Hausaufgaben nicht geschafft und in der Schule ist es blöd. Okay, dann gehe ich wieder mehr auf Instagram, weil ich weiß, dadurch bin ich irgendwie glücklicher. Kurzfristig halt leider nur.
Interessant ist ja nochmal das Thema Peer Group. Also Süchte sind ja nie nur individuell, sondern immer eine kollektive Sache. Man trinkt ja nicht nur alleine, sondern auch mit anderen. Und im Internet ist man halt ja immer auch verbunden oder wie ist man sonst mit seinen Freundinnen und Freunden verbunden. Mhm. Merkst du, dass das schwer ist, jetzt in deinem Freundeskreis das anzusprechen? Redet ihr darüber oder ist das tabuisiert bei euch?
Nee, wir reden auf jeden Fall darüber. Ganz häufig habe ich auch irgendwie mit Freundinnen dieses, oh, ich habe jetzt Instagram erstmal wieder gelöscht, war wieder zu viel, nach 2 Wochen ist dann meist wieder da. Oder dass wir auch sagen, hey, wenigstens beim Essen oder wenn wir miteinander sprechen, einfach mal Handy bitte weg. Also sowas nervt mich extrem, nervt, glaube ich, auch andere extrem. Ich probiere natürlich auch drauf zu achten, dass es einfach irgendwie ein Umgang mit Respekt, also respektvoller Umgang miteinander ist, weil man weiß ja selbst, wie es ist, wenn man aufs Handy guckt. Also ich kann da nicht jemandem anderen gut zuhören währenddessen. Aber ich glaube schon, dass es da wirklich unterschiedlich ist, wie reflektiert manche damit umgehen und wie nicht. Auch bestimmt so in Bezug auf Arbeit. Also so, du hast ja dann auch immer das Gefühl, zum Beispiel beim Handy, du hast irgendwie vielleicht noch deine Arbeit bei dir. Also auch dieses immer noch mal Mails checken. Das ist ja einfach so, diese Verfügbarkeit ist immer da. Und deswegen hat man auch so das Gefühl selbst so, man muss das Handy immer mitnehmen, weil es könnte ja was Wichtiges reinkommen. Und deswegen ist es da schon bei uns auf jeden Fall Thema. Und ich habe Freundinnen, die sind deutlich mehr am Handy und welche, die sind weniger. Und ich will jetzt nicht sagen, die sind irgendwie mehr betroffen oder so, sondern einfach auch, wie passt es in deren Welt gerade oder wie viel müssen die am Handy sein. Und dann fragen wir uns aber schon manchmal, okay, jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Pause oder nicht immer irgendwas auf den Ohren, nicht immer irgendwie was hören, sondern auch mal in Ruhe, ohne Spaziergang. Und dann erinnern wir uns auch mal, okay, wollen wir mein Handy einfach hier lassen, wird schon nichts passieren. Kriegen wir schon hin, 2 Stunden lang spazieren zu gehen ohne das Handy.
Ja, und auch nochmal andere Primärerfahrungen. Also es gibt ja diese interessanten Gegentrend, dann natürlich Sport sowieso. Mhm. Sport ohne Handy ist auch mal nicht so schlecht. Oder stricken oder malen oder irgendwie was Eigenes machen. Ich würde gerne nochmal gucken, du bist ja eine junge Erwachsene. Mhm. Ist nochmal was anderes bei Jugendlichen und vor allen Dingen bei Kindern.
Ja.
Gibt es dazu Forschung eigentlich? Also da kenne ich jetzt natürlich so, dass dieses Thema bei Eltern wahnsinnig sofort den Sorgenpunkt antriggert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei Kindern nochmal richtig eine andere Problematik ist. Mhm. Kann man das wissenschaftlich irgendwie beschreiben? Jetzt nicht nur sozusagen als aus den Medien aufgeschnappten Spruch.
Mhm. Ja, also es gibt schon viel Forschung dazu. Also auch als ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit dann mit Video und Streaming vor allem beschäftigt habe, gab es dort deutlich mehr Forschung bei Kindern und Jugendlichen als bei Erwachsenen. Das sind dann auch viele halt Elternstudien, also weil Kinder ja dürfen ja auch nicht immer an Studien teilnehmen, also müssen ja dann auch ein gewisses Alter haben und so. Und da ist es natürlich schon so, dass, wofür Kinder überhaupt nichts können, dass sie halt einfach noch nicht so ein Wissen darüber haben, was tut mir da gut und was tut mir nicht gut. Und genau, deswegen kann es da extrem, also es kann schon gefährlich sein, es ist jetzt einfach, wenn es zu viel ist und andere Sachen darunter leiden oder auch, keine Ahnung, ich glaube, das sind dann aber schon eher Sonderfälle, wenn man irgendwie auf blöde soziale Medien stößt, die vielleicht auch ein bisschen gefährlich sind, aber...
Also das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema,
genau.
Nicht? Das ist dann schon Mobbing und was weiß ich.
Genau, genau.
Aber es geht ja eher um die Sucht.
Ja.
Und da nochmal die Frage, ich habe das nur gelesen, kann es aber nicht einschätzen, dass natürlich ein kindliches Gehirn noch nicht so ausgeformt ist und dann auch nochmal durch eine richtig dauerhafte Fehlnutzung des eigenen Gehirns auch das Schaden nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, häufig ist es auch wieder reversibel, also dass man das auch wieder gut hinbekommen kann, dass man sagt, okay, dann müssen wir probieren jetzt auf diese Nutzung mal zu verzichten oder wir grenzen sie extrem ein und dann, um so ein bisschen die Angst zu nehmen, kann man das auch wieder einen guten Umgang damit finden, weil zum Beispiel auch wie bei anderen Süchten, eine komplette Abstinenz wird nie möglich sein. Du kannst ja nie nicht mehr kein Handy haben oder nicht ins Internet gehen. Das braucht man ja für jeden Job eigentlich. Aber es ist schon auf jeden Fall so, dass es das kindliche Gehirn beeinflusst und auch die Aufmerksamkeitsspanne, Konzentrationsfähigkeit schon beeinträchtigt.
Ja, das kann man sagen. Ja, ist interessant. Abstinenz ist ja auch sonst in der Therapie bei anderen Süchten immer so ein Thema. Das war früher selbstverständliches Hauptziel bei Alkohol- und Drogenkonsum, dass das Ziel ist Abstinenz, nie wieder.
Ja.
Davon ist man zum Teil auch wieder ab, weil man weiß, das funktioniert nicht oder nicht bei allen. Und versucht da so Zwischenformen zu finden, die ein Leben ermöglichen. Beim Handy ist es ja gar nicht möglich. Also man kann schon ohne TikTok berufstätig sein, aber natürlich bei ganz vielen Berufen, gerade für junge Leute, lässt sich das nicht verändern. Da ist es ja dann umso wichtiger, dass man irgendwie mitkriegt, wie kann ich mich denn selber steuern? Was macht ihr denn, du gehst ja in die Richtung der Verhaltenstherapie, und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einmal Repression, also dass sie diese Diskussion während der Schule, in der Schule verbieten und so. In der Uni könnte man eigentlich auch mal gucken, bei Vorlesungen.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist eine Repression, das andere ist ja nochmal eine andere Form von Verhalten einüben. Kannst du mal erzählen, was man eigentlich machen kann? Jetzt haben wir ja echt die ganze Zeit dabei beim Beschreiben und beim Verstehen. Was gibt es für therapeutische Möglichkeiten?
Also ich glaube, es ist einmal wichtig, da dann zu unterscheiden. Also was macht man in der Therapie? In der Therapie guckt man natürlich erstmal, okay, das, was wir besprochen haben, erarbeitet zum Beispiel dieses Suchtdreieck, schaut, warum das, schaut, wie können wir das eingrenzen, schaut, welche alternativen Verhaltensaktivitäten können wir finden. Und das gilt es dann natürlich auch in den Alltag zu transferieren. Also, okay, hast du denn, oder auch mit den Eltern zu sprechen, sind denn irgendwie andere Hobbys da? Oder ist vielleicht auch irgendwie, sind die Eltern total überfordert und müssen arbeiten und deswegen ist dann das Kind irgendwie abends halt 4 Stunden nochmal am iPad? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Auch gar nicht so mit dem Finger zeigen, das ist blöd, das sollte man nicht machen, sondern eher, wie können wir unterstützen, dass andere Verhaltensaktivitäten eingeübt werden? Also ich glaube, so auf der therapeutischen Ebene kann man da viel machen, Alternativen suchen, erstmal verstehen, warum hat sich das so entwickelt, wie es ist? Möchtest du da selbst auch wieder rauskommen, wenn der Jugendliche selbst gar nicht sagt, dass er davon betroffen ist, ist es natürlich dann auch noch mal ein bisschen schwieriger.
Einsicht gewinnen ist erstmal das Erste.
Motivation erhöhen, da gibt es ja viele Techniken, wie man das macht. Und dann, glaube ich, auch so ein bisschen praktischer ist, dass schon auch empfohlen wird, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen Zeitlimits einzustellen. Dass man kontrollieren, mag ich irgendwie immer nicht so gerne das Wort, aber so ein bisschen aufpassen, also wie lange und sagen, okay, eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde am Tag, je nachdem, wie es irgendwie ins Leben passt und wie auch die individuelle Person damit gut umgehen kann. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, wir machen während der Schule wirklich Handy komplett aus, nachmittags erst wieder an. Das kann man ja mittlerweile auch alles mit Apps oder so, könnte man steuern. Dann habe ich heute auch noch mal recherchiert, was man so an praktischen Tipps und Interventionen machen kann. Und das fand ich auch noch eine ganz gute Idee. Also auch so Push-Nachrichten zu deaktivieren, dass man nicht für jede App immer direkt alle eine Rückmeldung bekommt. Da hat man ja immer das Gefühl, oh, da ist noch was, ich muss da noch was machen. Also, dass man das irgendwie deaktiviert, Handy in der Nacht abschalten, auch sagt, okay, ab 22 Uhr oder ab 21 Uhr geht nicht mehr, dann ist der Schlaf auch besser. Handynutzung vorm Schlaf macht den Schlaf schlechter. Dass man da so ein paar praktische Tipps sich rauszieht.
Ja, ja, genau. Kontrolle will man immer nicht so gerne sagen, aber es geht natürlich auch um Kontrolle. Erstmal, dass man sich ein Bewusstsein dafür verschafft, wie lange und oft bin ich eigentlich da dran an dem Ding. Dann, dass man auch mal austestet, ich kann es ohne, eine Zeit lang. Und dann Kontrolle allein ist es eben nicht, Repression allein ist es eben nicht, sondern dass man doch miteinander einübt und auch für sich selbst. Es gibt andere Dinge, die ich machen kann, die mir ein mindestens genauso gutes Gefühl geben, wenn nicht ein besseres.
Vor allem, und da schaut man immer ganz doll auf das Langfristige. Klar macht Instagram nicht kurz glücklich und löst Interesse aus, aber wie ist es langfristig? Und wie ist es langfristig, wenn du zum Beispiel einmal die Woche einen Malkurs gehst, du lernst neue Freundinnen kennen, du machst was Kreatives, du stellst was her, du hast ein Endprodukt, dass man das halt, das darf man, glaube ich, nicht aufzwingen, weil dann fühlt es sich so an wie, oh, ich muss da hingehen, aber dass man da, und ich glaube, das schaffen die Kinder und Jugendlichen super, dass man da gemeinsam mit denen dran arbeitet und sagt, okay, wir schauen mal drauf, dich macht es ja selbst auch unglücklich, und was können wir machen? Also, dass man das immer gemeinsam erarbeitet und nicht sagt, okay, du bist zu viel am Handy, jetzt ab morgen gehst du, keine Ahnung, machst du jeder AG in der Schule mit. So wird, das wird nicht klappen.
Ja, ich meine, ich kenne die Familien, also familiäre Auseinandersetzung, dass man das natürlich dann auch immer sagt, jetzt reicht es aber. Aber eine andere Assoziation, ich habe meine Habilitationsschrift geschrieben über den Begriff des Glücks und da ist eben, das ist jetzt gar nichts Neues. Das habe ich auch im Alten Testament findet man das in der antiken Philosophie. Die Unterscheidung zwischen dem kurzfristigen Genussglück und dem langfristigen Selbstwirksamkeitsglück, der Zufriedenheit. Also Glück und Zufriedenheit. Nichts gegen Glück, aber sozusagen diese Vorstellung, ich habe dann ein positives Selbstgefühl, wenn ich durch die Zuführung von etwas jetzt sofort ein Glücksgefühl habe. Mhm. Und das irgendwie schon im Buch der Sprüche oder bei Aristoteles. Nein, nichts gegen das Glück, aber das Entscheidende ist die Zufriedenheit. Mhm. Und die Zufriedenheit hat damit zu tun, dass man eben einen längeren Zeitraum überblickt und erlebt und dass man den auch nochmal anders selber gestaltet, gemeinsam mit anderen, als nur für sich selbst einen Kick kriegt. Mhm,
Das kann man hier perfekt anwenden, finde ich. Also es ist genau das, was man
3000 dann, Jahre alt.
Ja, aber. Was man da mal probiert, halt zu erarbeiten, dass dieses Langfristige einen zufriedener macht.
Genau, okay. Du bist ja jetzt nicht selber krank, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man als Therapeutin, fängst du ja gerade an, mit anderen arbeitet, reflektiert man auch immer ständig, wie ist es eigentlich bei mir, wie gehe ich mit mir um? Hast du da für dich selber auch schon irgendwie Konsequenzen rausgezogen?
Ja, auf jeden Fall. Also man reflektiert sich selbst total. Was aber, finde ich, einem auch hilft, irgendwie immer mit den PatientInnen zu arbeiten, weil man dann das nicht, also man hat einfach total viel Verständnis dafür, dass es irgendwie auch schwierig ist, da so rigide zu sein und zu sagen, okay, jetzt erstmal wirklich weniger. Ich selbst habe keine sozialen Medien, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut.
Gar keine?
Gar keine.
Was nutzt du denn beim Internet?
Ich nutze WhatsApp.
Genau, also Kontakte, genau. Soziale Kontakte und Nachrichten.
Und Nachrichten, ich schaue gerne Serien.
Okay.
Ich überlege gerade, was mache ich noch?
Aber da bist du ja schon, bist du denn eine Ausnahme in deinem Freundinnenkreis?
Ja, da bin ich schon eher eine Ausnahme. Ich mache für unsere Arbeit, für die Praxis, in der ich arbeite, mache ich unseren Social-Media-Account. Deswegen, da bin ich auf Instagram, aber halt im Rahmen der Arbeit, da folge ich auch nicht meinen Freundinnen oder so.
Das ist aber sehr diszipliniert.
Ja, ich probiere es, aber ich weiß auch, dass es mir sonst nicht gut bekommt, weil ich glaube, ich bin anfällig dafür. Mhm. Auch ich bin ein super ungeduldiger Mensch und dieses Schnelle, das mag ich schon auch gerne. Das merke ich auch, dass ich durch diese ständige Verfügbarkeit, dass ich überhaupt nicht abwarten kann. Also, dass ich dann denke, okay, nee, dann rufe ich jetzt einfach schnell an, ohne zu warten, okay, wir sehen uns doch eh in 3 Stunden, kann ich dann fragen. Das reflektiere, das probiere ich auch ein bisschen mehr auszuhalten, dass nicht dieses immer alles sofort, was ich finde, durchs Internet halt super schnell geworden ist. Genau, aber ja, ich weiß, wenn ich Social Media habe, dann kann es bei mir auch dazu führen, dass ich einfach zu viel Zeit da drauf verbringe und deswegen, ich brauche es nicht und will es nicht haben.
Sehr gut, ja. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Unsere Kinder haben mir verboten, auf Instagram zu gehen, weil sie gesagt haben, du bist zu alt. Fand ich aber auch ganz hilfreich. Ja. Na, ich kenne das, dass ich zu viele Nachrichten lese und dann liest du dieselbe Nachricht in 4 Zeitungen dann parallel und dann habe ich erstmal allerlei Sachen auch wieder abbestellt.
Ja.
Also das ist dann schon auch nochmal, hat was auch mit Kontrolle und Selbststeuerung zu tun, auch erstmal mit negativen Entscheidungen, das lasse ich.
Ja.
Aber hat damit zu tun, dass man eine Einsicht gewinnt.
Mhm.
Okay, jetzt zum Schluss die Frage, es sei denn, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen, aber das wäre sonst meine Schlussfrage. Wo können Menschen, die jetzt für unser Gespräch sich angehört haben, wo können die sich erstmal informieren, eine Einschätzung gewinnen? Sind ja nicht alle gleich therapiebedürftig, kriegen auch nicht gleich eine Therapie. Was würdest du empfehlen Menschen, die Internet-Nutzungsstörungen haben oder den Verdacht? Sollen die im Internet googeln? Das ist schon wieder paradox. Oder was würdest du empfehlen für diejenigen, die sich ein bisschen mehr informieren wollen?
Informieren ist auf jeden Fall immer gut. Ich überlege gerade, die meisten Kinder und Jugendlichen und auch erwachsenen PsychotherapeutInnen kennen sich schon gut damit aus. Es gibt aber auch Spezialambulanzen. Es gibt ein paar Unis, die besonders viel dazu forschen. Und informieren, da gibt es gute Seiten von der Uni Mainz, die das so ganz gut erklären. Mhm. Da gibt es nämlich eine Spielsuchtambulanz, die das gut und einfach strukturiert erklären. Es gibt jetzt auch eine neue in Hamburg aufgemacht vom UKE. Mhm. Die leitet Herr Dr. Wölfling. Und der forscht ganz viel zu dem Thema. Und auch die Uni Lübeck forschen auch ganz viel. Und da ist es gut dargestellt. Also da kann man, ich kann auch noch mal recherchieren, aber da gibt es gut dargestellte Seiten. Und wenn man merkt, okay, es ist vielleicht auch nicht nur Internetnutzungsstörung, weil die kommt wirklich selten alleine. In den meisten Fällen ist da noch was anderes. Vor allem bei Erwachsenen weiß ich das. Oder es kann auch sein, dass wenn man sich, also wenn man merkt, okay, ich leide irgendwie darunter und nichts macht, dass sich dann noch was anderes entwickelt, wie zum Beispiel eine depressive Symptomatik, dann würde ich immer probieren, einen Therapieplatz zu bekommen, erstmal ein erstes Erstgespräch, um sich eine Einschätzung zu holen. Also Therapieplätze sind ja sehr schwer zu bekommen, aber Erstgespräche kann man schon bekommen, um sich einfach eine Einschätzung zu holen und zu gucken, okay, wie doll bin ich belastet? Glaube, kriege ich das vielleicht auch selbst hin mit ein paar Tipps und Tricks oder brauche ich da Hilfe?
Genau, das habe ich eben selber noch nicht genutzt, aber das kenne ich. Menschen einfach mal 2, 3, 4 Sitzungen, nicht gleich jetzt eine tiefenpsychologische Therapie von 5 Jahren, sondern erstmal 3, 4, 5 Sitzungen und dann hat man manchmal schon mal einen anderen Eindruck gewonnen und kann anders damit umgehen. Das reicht ja dann schon nochmal. Dann ist es eben nicht nur etwas, was ich irgendwo gelesen habe, sondern was ich mit einer anderen Fachperson im Gespräch entwickelt habe. Interessant finde ich, mal was Positives, wie schnell Forschung und Therapie hier eigentlich reagiert haben. Denn das Phänomen ist ja nicht so, ist ja doch rasend schnell jung und hat sich sehr, sehr schnell entwickelt. Aber so wie du das beschreibst, hat die Psychologie und Psychotherapie relativ schnell darauf reagiert.
Ja, ich habe auch, das war mein Einleitungssatz in der Masterarbeit, seit 1996 wird daran geforscht. Das fand ich echt sehr lang.
Interessant, ja.
Und es wird immer wieder als junges, neues Phänomen beschrieben. Und dann hat der Forscher und Autor hat dann geschrieben, nee, ich habe es eigentlich schon echt früh behandelt. Und das stimmt, also es gibt schon lange das Phänomen. Und trotzdem ist es, auch wie wir vorhin besprochen haben, nicht schnell genug, weil eben dann wird TikTok verboten, dann gibt es wieder was Neues. Und das alles zu machen, so schnell kann man nicht hinterher sein. Aber es gibt schon auf jeden Fall ein vermehrtes Forschungsinteresse und viel, was wir wissen, aber auch ganz viel, was wir noch nicht wissen.
Ja, umso wichtiger ist es, dass man das pflegt, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, die wirtschaftliche und politische Macht ist halt irrsinnig groß.
Ja.
Und dagegen muss man sich auch ein bisschen wehren.
Absolut.
Vielen Dank, liebe Olivia, für dieses schöne Gespräch. Ich habe was gelernt.
Sehr gut. Dankeschön. Ich auch.